Sehr sehne ich mich danach, dass wir diese Dinger nicht mehr aufsetzen müssen. Das Singen darunter, das ist ja so schwierig. So, da haben wir sie, Hanna, die Prophetin. Wer kennt Hanna, die Prophetin? Och, gar nicht so viele. Dieses Bild ist von Rembrandt und er hat hier Hanna, die Prophetin, versucht darzustellen. Und als Modell hat seine Mutter herhalten müssen. Das ist also die Mutter von Rembrandt. Und das soll Hanna die Prophetin sein. Natürlich ist die Kleidung nicht korrekt für die Zeit damals, sondern für die Zeit des Mittelalters, als er das gemalt hat. Der Text zur Predigt steht in Lukas 2, Vers 36 bis 38. Der Zusammenhang ist, dass Jesus in den Tempel gebracht wird zur Beschneidung und Simeon kommt hinzu und segnet Maria und gibt auch eine Prophetie, was aus Jesus werden wird. Und in dem Zusammenhang tritt nun auch Hanna auf. Und dort war auch eine Prophetin, die hieß Hanna, und war eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Sie war schon sehr alt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie entfernte sich nicht mehr vom Tempel und sie diente Gott Nacht und Tag mit Fasten und Beten. Auch sie kam jetzt dazu, sie lobte Gott und sie redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Dies war das Leben von Hanna. Mehr wissen wir nicht von ihr. Lediglich 3 Verse im Neuen Testament berichten uns von dieser bemerkenswerten Frau. Aber diese 3 Verse haben es in sich. Hier scheint kein Wort überflüssig zu sein. Wer war Hanna? Das ist die Kurzform von Johanna. Und das kommt aus dem Hebräischen und bedeutet, Gott ist gnädig. Was für eine wunderbare Überschrift ist das über einem Leben. Der Sinn des Namens wird Hanna ihr ganzes Leben lang daran erinnern, dass Gott ihr gnädig ist. Sie war eine Tochter Phanuels. Das ist die griechische Form des hebräischen Pnuel und das bedeutet Angesicht Gottes. Oder mit anderen Worten, Gott sieht mich und ich darf Gott anschauen. Was für eine tolle Verheißung ist das für diese Frau. Der Evangelist Lukas vermerkt dies hier nicht ohne Grund. Denn das wird Hanna ihr ganzes Leben lang begleiten. Ständig steht ihr diese Aussage vor Augen, Gott sieht dich. Gott lässt dich nicht aus den Augen. Sie stammte aus dem Stamm Asser. Seit dem Untergang des Nordreiches Israel gab es diesen Stamm eigentlich gar nicht mehr. Er war zusammen mit 9 anderen Stämmen verschollen. Die Leute hatten sich mit Leuten aus anderen Völkern vermischt und waren in diesen Völkern aufgegangen. Eigentlich gab es sie also nicht mehr. Aber hier war noch jemand aus diesem Stamm. Nach menschlichen Maßstäben gab es sie nicht mehr, aber bei Gott waren diese Menschen nicht vergessen. Und Hanna war eine von ihnen. Was für eine Zusage ist das für Hanna? Bei Gott bist du nicht vergessen. Bei Gott bist du kein Niemand. Für Gott bist du sehr wertvoll. Wir erfahren Weiteres von Hanna. Sie war sehr alt. Und sie schien noch rüstig zu sein, denn sie hielt sich im Tempel auf. Genau können wir nicht sagen, wie alt Hanna war. Der Urtext lässt sich mit zwei Varianten übersetzen. Es könnte heißen, dass sie jetzt 84 Jahre alt war, aber man könnte auch übersetzen, dass sie seit 84 Jahren Witwe war. Dann müsste sie jetzt schon rund 100 Jahre alt gewesen sein. Wie dem auch sei, sie hatte das biblische Alter weit überschritten. Hanna, ein durch und durch gesegnetes Leben? Haben sich die Verheißungen über ihrem Leben erfüllt? 7 Jahre war sie verheiratet gewesen, dann war ihr Mann gestorben, man müsste sagen, viel zu früh. Hanna wurde Witwe mit Anfang 20. Was war jetzt mit Hanna? Gott ist gnädig. Was war mit Phanuel? Gott sieht dich. Was war mit Asa? Bei Gott bist du nicht vergessen. Hanna blieb Witwe. Kein Mann heiratete sie wieder. Und deswegen blieb sie allein jahrzehntelang, Tag für Tag, Nacht für Nacht, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Da war kein Partner, an den sie sich anlehnen konnte. Da war kein Partner, mit dem sie ihre Gedanken und Sorgen teilen konnte. Da war niemand, der für sie sorgte. Hanna war allein. Was war jetzt mit Hanna? Gott ist gnädig. Was war jetzt mit Phanuel? Gott sieht dich. Was war jetzt mit Asa? Bei Gott bist du nicht vergessen. Hanna blieb arm. Witwen waren in jener Zeit wirklich sehr arm dran. Ihr Leben war geprägt von materieller Not. Kein Urlaub am Mittelmeer, obwohl das so nah war. Daran war gar nicht zu denken. Kein neues Kleid, wenn das alte unmodern geworden war. Noch nicht einmal, wenn es verwaschen war und schäbig wurde. Man sah es den Witwen wirklich an, wie arm sie waren. Und die größte Sorge war für die meisten von ihnen, wie komme ich heute über die Runden? Wie finde ich heute etwas, was meinen Magen füllt? Was war jetzt mit Hanna? Gott ist gnädig. Was war jetzt mit Phanuel? Gott sieht dich. Was war jetzt mit Asa? Bei Gott bist du nicht vergessen. Hanna blieb vom normalen Leben ausgegrenzt. Welche Familie oder welches Ehepaar lädt denn schon eine Witwe zu sich nach Hause ein? Natürlich machte man so etwas beim Passafest. Da waren Witwen ausdrücklich erwünscht, nicht nur damit das Lamm auch wirklich aufgegessen wurde. Bei diesem Fest setzte man ein Zeichen, dass die Witwen nicht vergessen waren im Volk Gottes. Aber was war in der Zeit dazwischen? Zwischen den Festen lagen schließlich 12 Monate und die waren einsam. Nun ja, es gab die eine oder andere Begegnung und die tat auch gut, aber wie schnell verblassen die Erinnerungen an das Gute, das Dunkle und das Schwere, das lastet doch noch viel mehr auf einem. Was war jetzt mit Hanna? Gott ist gnädig. Was war jetzt mit Phanuel? Gott sieht dich. Was war jetzt mit Asa? Bei Gott bist du nicht vergessen. Was kann das mit einem Menschen machen, wenn er Schicksalsschläge erlebt? Das könnte in der Verbitterung enden. Wenn etwas nicht glatt läuft, kann man das als persönlichen Angriff verstehen. Man hadert mit sich, man hadert mit den anderen Menschen, man hadert mit dem Schicksal, man hadert auch mit Gott, natürlich mit Gott. Warum lässt Gott sowas zu? Das kann einem den Glauben kaputt machen. Oft werden Menschen nach einem Schicksalsschlag hart und schroff. Sie grollen jedem und allem. Sie fühlen sich ungerecht behandelt. Das habe ich nicht verdient. Und doch passiert auch etwas anderes. Es gibt tatsächlich Menschen, die reagieren auf einen Schicksalsschlag ganz anders. Sie entwickeln auf einmal Mitgefühl. Ihr eigenes Schicksal macht sie sensibel für die Not anderer Menschen. Sie werden sanft und mild. So etwas wie Güte wird in ihrem Leben sichtbar. Der Glaube geht ihnen nicht verloren. Vielmehr scheint sich bei ihnen der Glaube zu vertiefen und zu verstärken. Sie grenzen sich nicht von Gott ab. Sie distanzieren sich nicht von ihm, sondern sie fliehen zu ihm hin. Sie werfen sich sozusagen in die Arme Gottes und so erleben sie bei Gott eine tiefe und echte Geborgenheit. Woran liegt das, dass Menschen so unterschiedlich auf Schicksalsschläge reagieren? Es liegt meist daran, wie sie Gott sehen. Die verbitterten Menschen sehen in Gott eher so etwas wie einen Tyrannen, der ihnen das Leben schwer machen will. Oder sie sehen in Gott einen gefühllosen Weltenlenker, der sich zwar um die großen Dinge kümmert, dem aber die vielen kleinen Menschen eher egal sind. Dieser Gott ist ganz weit weg und von dem hält man sich besser auch fern. Die geborgenen Menschen, die sehen in Gott eher den Freund. Er ist ein liebender Vater. Er ist die Liebe in Person. Dieser Gott kommt mir nahe und er liebt mich persönlich trotz meines schlimmen Schicksals. Ja, er liebt mich einfach so. Ja, er liebt mich wegen meines Schicksals ganz besonders. Und die geborgenen Menschen bilden sich das nicht einfach nur ein. Sie erleben es, weil sie sich in die Arme Gottes werfen. Als der Arzt Lukas sein Evangelium schrieb, da suchte er nach Geschichten rund um Jesus. Er forschte nach Begebenheiten, die es wert waren, aufgeschrieben zu werden. Und da berichtete man ihm von Hanna. Man erzählte ihm dieses Ereignis, das schon weit mehr als 80 Jahre her war. Was für eine Segensspur muss Hanna hinter sich hergezogen haben, dass man sich nach so langer Zeit noch an sie erinnerte? Diese vom Schicksal gebeutelte Frau wurde anderen zum Segen. So etwas wird man aber nicht automatisch. Das wird man nur, wenn man sich in die Arme Gottes wirft und wenn man sich von Gott prägen und gebrauchen lässt. Wir wissen nicht, wie lange Hanna dazu gebraucht hat, bis es soweit war. Vielleicht hat sie auch mit ihrem Schicksal gehadert. Aber in diesen Versen wird uns das Ergebnis geschildert. Hanna war nun schon seit langer Zeit eine Frau, die Segensspuren hinterließ bei anderen Menschen. Und davon erzählte man. Hanna war eine Prophetin. So etwas war ziemlich selten in Israel, aber es gab sie doch, die Prophetinnen. Hanna war eine von ihnen. Sie hatte Durchblick von Gott her, denn sie war sensibel für das Reden Gottes. Wie vielen Menschen mag sie geholfen haben mit einem prophetischen Wort von Gott oder mit einem schlichten seelsorgerlichen Rat? Hanna war immer im Tempel. Das heißt nicht, dass sie mit Isomatte und Schlafsack dort geschlafen hätte, neben dem Tempelgebäude. Aber wenn jemand Hanna suchte, dann konnte er sie mit Sicherheit auf dem Tempelgelände finden. Sie liebte dort nicht die Steine, nicht das Gebäude. Sie suchte vielmehr die Gemeinde Gottes, die sich dort versammelte. Sie war bei den Menschen, die genauso wie sie selbst Gott suchten und echt mit ihm lebten. Es gab damals so eine kleine Gruppe von Stillen im Lande, zu denen gehörte auch Simeon. Diese Leute waren eine stille Opposition gegen den kommerziellen Betrieb im Tempel. Ihnen war das zu oberflächlich, was da so ablief. Die Stillen im Lande sehnten sich nach dem Erlöser, den Gott versprochen hatte. Und sie spürten es auch, dass das Volk Israel einen Erlöser brauchte. Viele Leute merken das ja gar nicht, dass sie erlösungsbedürftig sind. Alles läuft doch bestens. Der Betrieb im Tempel wird auch noch ganz ordentlich aufrechterhalten. Was brauchen wir da? Einen Erlöser. Wahrscheinlich sind es die Menschen mit Brüchen in ihrem Leben, die dafür eine Sensibilität entwickeln, wie dringend nötig die Erlösung ist. Denn in ihrer eigenen Biografie haben sie das erlebt, dass nicht alles glatt läuft und dass man einen braucht, der einem hilft, eben einen Erlöser. Und Hannah sehnte sich nach dem Erlöser, für sich selbst und auch für das ganze Volk Israel. Dafür diente sie Gott. Sie tat das freiwillig, aus innerem Antrieb, aus dem Hören auf Gott. Und dafür fastete sie. Sie verzichtete aus freien Stücken auf Nahrung, um besser beten zu können. Und sie betete auch freiwillig. Niemand hatte sie dazu gezwungen. Sie betete voller Hingabe und voller Sehnsucht nach dem Erlöser. Und ganz viele Menschen haben davon profitiert, dass Hannah im Gebet vor Gott für sie eingetreten ist. Und dann kam der große Tag in ihrem Leben. Sie durfte den gerade eben geborenen Erlöser Jesus sehen. Nach Jahrzehnten des Wartens war es endlich soweit. Ihre Gebete wurden erhört und da brach das Lob Gottes nur so aus ihr heraus und sie erzählte es jedem, der auch diese Sehnsucht nach Erlösung in sich trug. Hannah lebte mit Gott. Sie hatte eine intensive Gemeinschaft mit ihm und sie erlebte die Liebe Gottes. Sie, die Frau mit den schlimmen Schicksalsschlägen, erlebte einen liebenden Gott und das überlagerte ihren Mangel. Und das war viel wertvoller für sie als das höchste menschliche Glück. So kann Gott aus einem Mangel eine Stärke machen. Was hat die Sagt das hier? Können wir bitte auf die Folie gehen? Was hat die Geschichte der Prophetin Hannah mit uns zu tun? Ich weiß nicht, warum das hier hakt. Eingefroren. Dann machen wir es ohne die letzte Folie. Doch, sie kommt. Jetzt läuft es. So, da haben wir es. Also was hat die Geschichte der Prophetin Hannah mit uns zu tun, also mit dir und mit mir? Wie wäre es, wenn du einmal über die Brüche in deinem Leben nachdenkst? Was ist dein Mangel? Wo fühlst du dich benachteiligt? Wie sieht dein Schicksalsschlag aus? Oder deine Bauchlandung. Und dann frage dich, was das mit dir macht. Wirst du darüber verbittert? Haderst du? Fühlst du dich ungerecht behandelt, vielleicht sogar von Gott? Dann hast du die Chance, dich von diesem falschen Gottesbild zu verabschieden. Wirf dich in die Arme Gottes. Leg ihm deinen Mangel vor die Füße. Der liebende Gott ist dein Freund. Und das wirst du erleben, ganz bestimmt. Denn Gott liebt dich wie Hannah. Er liebt dich trotz deiner Mängel. Er liebt dich einfach so. Und er liebt dich besonders, gerade wegen der Brüche in deinem Leben. Deshalb vertraue Gott, so wie Hannah. Lebe in einer intensiven Gemeinschaft mit dem Gott der Liebe und lebe in der Gemeinschaft der Glaubenden, die wie du auf dem Weg sind. Amen. Ich lade zu einer Gebetsgemeinschaft ein und wir werden diese Gebetsgemeinschaft mit dem Vater Unser dann abschließen.